Hans Olofssons Leben in Afrika geht weiter. Nach 9 Jahren in Kaluluschi erreicht ihn ein Brief mit der Nachricht, dass sein Vater bei einem Feuer umgekommen ist. In einer kalten Nacht im Januar 1978 ist das Haus am Fluss abgebrannt. Die Brandursache konnte nicht ermittelt werden. Vermutlich ist das Feuer in ihrer Wohnung ausgebrochen, aber mit völliger Klarheit wird sich das wohl nie sagen lassen. Es konnte nichts gerettet werden. Das Haus brannte bis zu den Grundmauern nieder. Nur allmählich lässt er die Trauer an sich herankommen. Er sieht sich in der Küche dem Vater gegenüber am Küchentisch. Der schwere Geruch nasser Wolle. Celestine steht in ihrer Vitrine, ist aber jetzt ein rauchender, schwarzer Trümmerhaufen. Die verkohlte Seekarte von der Einfahrt in den Malakasund ist auch zu erkennen. Die Gestalt seines Vaters erahnt er unter einem Laken auf einer Bahre. Jetzt bin ich allein, denkt er. Falls ich nicht zurückkehre, wird meine Mutter ebenso wie das Feuer für immer ein Rätsel bleiben. Er fühlt sich schuldig am Tod seines Vaters, denn er hat das Gefühl, ihn verraten und im Stich gelassen zu haben. Ohne zu wissen, warum, setzt er sich in sein Auto und fährt zu Joyce Lufumas Lehmhütte. Sie zerstößt Mais und lacht und winkt, als sie ihn kommen sieht. »Mein Vater ist gestorben«, sagt er. Spontan nimmt sie Anteil an seiner Trauer und beginnt zu jammern, wirft sich auf die Erde, schreit die Trauer heraus, die eigentlich seine ist. Andere Frauen kommen hinzu, begreifen, dass der Vater des weißen Mannes in einem weit entfernten Land gestorben ist und fallen augenblicklich in den Chor der Wehklagenden ein. Hans Olofsson setzt sich unter einen Baum und zwingt sich, dem schrecklichen Jammern der Frauen zuzuhören. Sein Schmerz ist stumm, eine Angst, deren Nägel sich in seinen Körper krallen. Er kehrt zu seinem Auto zurück, hört die Frauen hinter sich schreien und denkt, dass Afrika Erik Olofsson die letzte Ehre erweist, einem Seemann, der im Meer der nordschwedischen Wälder ertrunken ist. Jetzt hat er beschlossen, für immer in Afrika zu bleiben. Es gibt nichts mehr, wohin er zurückkehren könnte. Aus seiner Trauer schöpft er die Kraft, ehrlich mit sich zu sein. Er wird seine Farm nie in das politische Vorbild verwandeln können, von dem er geträumt hat. Obwohl er sich geschworen hat, sich niemals in idealistischen Irrwegen zu verlieren, hat er genau das getan. Ein weißer Mann kann den Afrikanern niemals als ihr Vorgesetzter helfen, ihr Land zu entwickeln. Von unten, von innen, kann man Wissen und neue Arbeitsmethoden vermitteln, aber niemals als ein Bwana, niemals als jemand, der alle Macht in den eigenen Händen bündelt. Die Afrikaner durchschauen unsere Worte und Maßnahmen. Sie sehen den weißen Mann, dem alles gehört, und sie nehmen die Lohnerhöhungen, die Schule oder die Zementsäcke, die er ihnen freundlicherweise zur Verfügung stellt, dankbar an. In seinen Ideen über Einfluss und Verantwortung sehen sie unwichtige Launen, überraschende Aktionen, mit denen die Chancen des einzelnen Vorarbeiters wachsen, zusätzlich Eier oder Ersatzteile abzuzweigen, um sie anschließend zu verkaufen. Ihre lange koloniale Vergangenheit hat den Afrikanern alle Illusionen genommen. Sie kennen die Unberechenbarkeit der Weißen, die laufend eine Idee gegen eine neue austauschen und dann augenblicklich verlangen, dass der schwarze Mann sich dafür begeistert. Ein weißer Mann fragt nie nach Traditionen, geschweige denn nach den Ansichten der Ahnen. Der weiße Mann arbeitet schnell und hart, aber Eile und Ungeduld sind in den Augen der Schwarzen ein Zeichen fehlender Intelligenz. Die Weisheit des schwarzen Mannes basiert darauf, lange und gründlich nachzudenken.